Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 19. April. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Berner Parteien äußern sich zum Leitbild Integrationspolitik. Und Kopf der Woche ist der Linguist, Autor und Globalisierungskritiker Noam Chomsky. Am Mic Jane Mackay, schön heute reingeschaut.
95,6. Rabe Info.
Die Kurznachrichten heute von und mit Lucia Vasella.
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel hat die Sperrung des Schweizer Luftraums verlängert. Wegen der Aschewolke bleibt der Luftraum vorläufig bis morgen Dienstag 8 Uhr vormittags gesperrt. Laut Basel-Sprecher Daniel Görig wird eine weitere Aschewolke-Schicht im Verlauf des Nachmittags erwartet. Auch die bestehende verharrt weiterhin über der Schweiz. In Japan machen derzeit Bienenräuber Erdbeerbauern das Leben schwer. In verschiedenen Regionen Japans haben Unbekannte wiederholt Zehntausende Bienen gestohlen. Diese sind für die Bestäubung der Erdbeeren unabdingbar. Ich bin seit 58 Jahren Bäuerin, aber dass jemand Bienen klaut, habe ich noch nie erlebt, sagte eine 83-Jährige gegenüber einer japanischen Nachrichtenagentur. Der spürbare Bienenmangel lasse die Preise steigen. Allein in der Stadt Konichi verschwanden über Nacht 10 Kisten mit rund 60.000 Bienen. In Bangkok haben bewaffnete Soldaten damit begonnen, das Finanzviertel mit Stacheldraht abzusperren. Tausende Anhänger der Opposition belagern seit Wochen das benachbarte Touristen- und Einkaufsviertel. Sie drohen, ihre Proteste auf den Finanzbezirk auszuweiten. Für morgen Dienstag kündigten die Demonstranten außerdem eine Großkundgebung gegen Ministerpräsident Abhisit an. Die Demonstranten fordern nach wie vor den Rücktritt Abhisits und sofortige Neuwahlen. Der japanische Autobauer Toyota hat eine Millionenstrafe der US-Regierung akzeptiert. Die Strafe wurde wegen einer Pannenserie der Toyota-Fahrzeuge verhängt. Toyota muss über 16 Millionen Schadenersatz zahlen, weil der Autobauer die US-Behörden monatelang nicht über die Sicherheitsmängel der Fahrzeuge informiert hatte. Damit hat er gegen seine Informationspflicht verstoßen. Hätte der Konzern die Strafe nicht akzeptiert, wäre die Sache vor Gericht gegangen. Der japanische Autobauer Toyota hatte wegen der Pannenserie weltweit fast 9 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen. Zum Wetter. Heute Montag scheint bei 18 Grad den ganzen Tag die Sonne. Es ziehen lediglich ein paar harmlose Quellwolken vorüber. Morgen Dienstag zeigt sich das Wetter wechselhaft mit Sonnenstrahlen und ein paar Regengüssen am Nachmittag. Am Mittwoch ist es wieder recht sonnig und es besteht nur ein geringes Schauerrisiko. Die Höchsttemperaturen bewegen sich in den nächsten Tagen zwischen 15 und 17 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die Stadt Bern will ein neues Leitbild zur Integrationspolitik. Im Februar wurde ein Entwurf für ein neues Leitbild in die Vernehmlassung geschickt. Bis Mitte April konnten die Parteien dazu Stellung nehmen. Und diese Stellungnahmen fallen sehr unterschiedlich aus, wie der folgende Beitrag zeigt. Das geltende Leitbild zur Integrationspolitik der Stadt Bern stammt von 1999. Weil sich in den vergangenen 10 Jahren die Rahmenbedingungen verändert haben, soll nun ein neues Leitbild her. Und zu dessen Inhalt konnten sich unter anderem die städtischen Parteien äußern. Das Grüne Bündnis, die CVP und die FDP haben sich an der Mitwirkung beteiligt. Alle drei Parteien finden es gut, dass das Leitbild überarbeitet wird. Alle Parteien haben aber auch Änderungsvorschläge und Ergänzungen zum Entwurf. Annemarie Sandschaf vom Grünen Bündnis war bei der Erarbeitung des ersten Leitbildes dabei. Den überarbeiteten Vorschlag bezeichnet sie als Leitversion des bestehenden Leitbilds. Gerade die vorgesehenen Leitsätze seien dünn, so Annemarie Sandschaf.
Pauschale Dinge wie für Integration, für Gleichberechtigung, was eigentlich selbstverständlich sein müsste. Was auch fehlt, dass es klar herauskommt, ja, wo kann die Stadt überhaupt was tun? Also was ist überhaupt in der Kompetenz der Stadt? Und da gibt es ja dann auch einige Widersprüche, zum Beispiel, alle sollen gleich behandelt werden, aber das geht ja aufgrund des übergeordneten Rechtes oft gar nicht. Also muss doch die Stadt genau dort zusätzlich etwas machen bei denjenigen, die nach übergeordnetem Recht aber eben eigentlich diskriminiert sind, also zum Beispiel Sans-Papier oder Asylsuchende.
Dem Grünen Bündnis fehle im überarbeiteten Leitbild zur Integrationspolitik der Stadt Bern auch ein Rückblick, eine Evaluation dessen, was bisher geschehen ist.
Was man gemacht hat, was man erreicht hat und wo man nicht weitergekommen ist. Wo waren die Hürden? Woran ist man immer auch wieder gescheitert? Was hat man erreichen wollen und hat es nicht erreicht? Wo sind die wirklich schwierigen Dinge? Und da ist eigentlich nichts dabei. Und das finde ich sehr schade, weil wenn ein Leitbild schon überarbeitet wird, wäre es doch sinnvoll, wenn man mindestens Lernerfahrungen auch explizit in diesem Leitbild aufnehmen würde.
Auch die CVP der Stadt Bern hat sich zum Leitbild Integrationspolitik geäußert. Sie findet, dass die grundsätzliche Linie des neuen Leitbilds zwar gut ist, allerdings sei der ganze Entwurf zu wenig konkret. Michael Dafinow, Präsident der CVP Stadt Bern, findet, da sei wenig Fleisch am Knochen.
Es klingt gut, wenn der Gemeinderat sagt, man wolle das Wahl- und Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer fördern. Doch was er darunter konkret versteht, mit welchen Maßnahmen er dieses Ziel erreichen will und wie weit ein derartiges Wahl- und Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer gehen soll, all dies lässt er offen. Ebenso scheint die bessere Durchmischung von Quartieren, also soziale Durchmischung von Quartieren, eine nicht umsetzbare und für die CVP auch nicht unbedingt wünschbare Utopie zu sein.
Die CVP will zudem wissen, wie die Integrationsmaßnahmen finanziert würden. Auch das sei im vorgelegten, überarbeiteten Leitbild nicht klar ersichtlich.
An sich sind wir mit dem Leitbild und den Grundsätzen einverstanden. Aber die Kostenfolge ist auch völlig unklar. Und bei allem guten Willen, den die Stadt aufwendet, darf man die Kosten nicht vergessen. Und bei diesem schwammigen Papier und der völlig unklaren Umsetzung der Grundsätze ist natürlich die Kostenfolge auch völlig offen. Das dürfte dann nicht bei ein paar 10.000 Franken bleiben, sondern es wird dann ein paar Millionen Franken kosten. Und wie weit die CVP dann über den konkreten Maßnahmen steht, das ist natürlich auch noch offen.
Zum Leitbild Integrationspolitik Stadt Bern hat außer dem Grünen Bündnis und der CVP auch die FDP ein Positionspapier eingereicht. Für die FDP geht im Leitbild zu wenig hervor, dass die Integration zwei Seiten habe, erklärt Dolores Dahner, Parteipräsidentin der Stadt Berner FDP.
Das ist einerseits etwas, was die Stadt erbringen muss, also die Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, und andererseits aber auch die Migrantinnen und Migranten, die auch müssen oder wollen sich integrieren lassen. Also es ist immer eine zweiseitige Sache. Und für uns kommt vor allem die zweite Seite, also die Seite der Migrantinnen und Migranten, zu wenig zur Geltung bei diesem Leitbild.
Was müsste Ihrer Meinung nach da konkret festgeschrieben werden?
Also dass es eine klare Pflicht gibt seitens der Migrantinnen und Migranten, oder eben ein Wollen vorliegen muss, für das sie integriert werden.
Für die FDP ist Integration etwas, was vor allem über Frauen und Kinder laufe. Deshalb müsse im Leitbild Integrationspolitik mehr auf Schulen und Frauen abgezielt werden. Und auch die FDP sowie die CVP schaut kritisch auf die Absicht, Migrantinnen und Migranten die politische Mitwirkung auf Gemeindeebene zu gewähren.
Die politische Mitwirkung wird dann hat einen sehr hohen Stellenwert. Ja, das stimmt, aber das ist erst am Schluss einer Integration. Und das steht nicht am Beginn einer Integration. Es wird niemand integriert, weil man ihm von Beginn an das Stimmrecht gibt. Das ist der falsche Bezug oder der falsche Beginn einer Integration.
Die Eingaben zum Leitbild Integrationspolitik der Stadt Bern werden nun vom Kompetenzzentrum Integration überprüft. Danach wird aufgrund der Anliegen der Parteien ein neuer Entwurf erarbeitet. Dieser soll noch vor den Sommerferien vorliegen.
Rabe Info 95,6.
Jeweils am Montag im Rabe Info hören Sie die Rubrik Kopf der Woche. Und unser heutiger Kopf der Woche ist der amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky. Für sein gesellschaftspolitisches Engagement wurde Noam Chomsky Ende März in Stuttgart der Erich-Fromm-Preis übergeben. Chomsky ist einer der bedeutendsten Linguisten und politischen Autoren weltweit. Der Globalisierungskritiker kämpft seit Jahrzehnten für die Einhaltung von Menschenrechten und übt harsche Kritik an der neoliberalen Weltordnung und der US-Außenpolitik. David Gössmann und Fabian Scheidler von Kontext TV haben an der Uni Mainz mit Noam Chomsky ein längeres Gespräch geführt. Hören Sie daraus nun einen Ausschnitt.
Mr. Chomsky, President Obama won the Nobel Peace Prize.
Präsident Obama erhielt 2009 den Friedensnobelpreis, während gleichzeitig den Krieg in Afghanistan und Pakistan eskalierte. Ein paar Tage nach seiner Nobelpreisrede in Stockholm ging er nach Kopenhagen und bot nicht mehr an als eine Treibhausgasreduktion von 4% bis 2020. Viele Analysten sagen, dass das schwache Angebot der USA der Hauptgrund war für das Scheitern der Klimaverhandlungen. Was ist aus Obamas versprochenem Change geworden?
Die Frage zielt weniger auf Obama als auf die Erwartungen. Ich bin einer der wenigen, die nicht desillusioniert sind, da ich keine Erwartungen hatte. Ich habe über seine bisherigen politischen Positionen und Erfolgsaussichten noch vor Beginn der Kampagne geschrieben. Es war ziemlich klar, dass er ein normaler, gemäßigter Demokrat ist im Stil von Bill Clinton. Er hat niemals vorgegeben, etwas anderes zu sein. Sicher, es gab viel Rhetorik über Hoffnung und Wandel. Aber das funktionierte wie ein unbeschriebenes Blatt. Man konnte darauf schreiben, was man wollte. Obama erhielt einen Preis der Werbeindustrie für die beste Marketingkampagne 2008. Er schlug damals die Kampagne von Apple. Was dann politisch passierte von Seiten der Obama-Administration, liegt so ziemlich auf einer Linie mit dem, was man vorhersagen konnte, sowohl in innenpolitischen als auch in außenpolitischen Fragen.
Die USA und europäische Länder üben seit einiger Zeit schon Druck auf den Iran aus. Demgegenüber werden Länder wie Indien, Pakistan und Israel nicht unter Druck gesetzt, obwohl sie bereits Atomwaffen besitzen und den Atomwaffensperrvertrag, anders als der Iran, nicht unterzeichnet haben. Wie beurteilen Sie die außenpolitische Strategie der Vereinigten Staaten und Europas in Bezug auf den Iran?
Iran ist ein Threat. Because it doesn't follow orders.
Der Iran ist eine Bedrohung, weil er Befehlen nicht gehorcht. Militärisch ist diese Bedrohung so gut wie nicht gegeben. Anders als die Staaten, die Sie genannt haben, Israel, Indien und Pakistan, hat Iran sich in Hunderten von Jahren nicht aggressiv verhalten. Das Land wird unbezweifelbar von einem scheußlichen Regime regiert. Aber angesichts von Saudi-Arabien und Ägypten kann man Iran in Sachen Menschenrechte kaum kritisieren. Israel ist mit Unterstützung der USA in den letzten 30 Jahren 5-mal in den Libanon einmarschiert, ohne glaubhaften Vorwand. Der Iran hat nichts dergleichen gemacht. Iran ist ein unabhängiges Land, ein großes Land, ein reiches Land. Wenn man dort einen unabhängigen Weg verfolgt, dann untergräbt das Stabilität. Aber Stabilität hat eine technische Bedeutung in internationalen Beziehungen. Sie beinhaltet die Unterwerfung unter Befehle. Iran widersetzt sich Befehlen. Daher gefährdet er die Stabilität. Es ist interessant, dass die USA und Europa, wie Sie richtig sagen, weitere Sanktionen fordern und sich Sorgen über den Iran machen. Sie nennen sich manchmal die internationale Gemeinschaft oder die Welt. Aber das ist eine sehr seltsame Definition der Welt. Der größte Teil der Weltbevölkerung unterstützen energisch Irans Recht, Uran anzureichern für friedliche Ziele. In einer Umfrage vor einigen Jahren zeigte sich, die amerikanische Bevölkerung unterstützt ebenfalls klar und deutlich dieses Recht. Aber auch sie ist nicht Teil der Welt. Zur Welt gehört, wer Washingtons Befehlen folgt. Es ist nicht das Ziel der USA, die Spannungen abzubauen. Das Ziel ist, ein sich widersetzendes Regime zu bedrohen. Und Iran ist nicht der einzige Fall. Nehmen wir Kuba. Warum halten die USA an ihrer weitreichenden ökonomischen Kriegsführung gegen Kuba fest? Nimmt man die Abstimmungen der Vereinten Nationen, dann sind die USA, Israel und einige pazifische Inseln die einzigen in der Welt, die einem Ende des Embargos widersprechen. Das Land stellt keinerlei Gefahr für irgendjemanden dar. Doch Kuba muss aus der Sicht der USA bestraft werden, wegen seines erfolgreichen Trotzes. Die Mafia-Doktrin ist eines der wenigen geltenden Prinzipien in internationalen Angelegenheiten. Der Pate akzeptiert keinen Ungehorsam, das ist zu gefährlich. Daher muss man den Abtrünnigen bestrafen. Das ist die Mafia-Doktrin. Das ist eines der zentralen Prinzipien internationaler Beziehungen.
And so it continues. This is case after case. This is one of the major operative principles of international affairs.
In military terms, the US are still the only superpower.
In militärischer Hinsicht sind die USA weiter die Superpower. Doch in 2008 ist die US-Ökonomie fast zusammengebrochen. Billionen wurden zur Stützung von Wall Street ausgegeben. Ohne das Geld aus China wären die USA möglicherweise in den Bankrott gestürzt worden.
People talk about the money from China, but
Man spricht viel über das Geld von China. Tatsächlich wird der größte Teil der US-Schulden von Japan gehalten, was zeigt, dass die Schulden kaum als Waffe eingesetzt werden können. Es wird viel über das Haushaltsdefizit mit China gesprochen. Da wird viel über eine Machtverschiebung in der Welt spekuliert. Wird China die USA ablösen? Das ist größtenteils ideologischer Extremismus. Staaten sind nicht die Akteure im Weltgeschehen. Die Akteure sind die, die die Staaten beherrschen. Die Wirtschaft, die Konzerne. Ja, da gibt es eine globale Machtverschiebung hin zu ihnen und weg von der globalen Arbeitnehmerschaft. Aber es ist nicht die, die in den Schlagzeilen steht.
You can read about it in the business press, but it's not the scare stories.
Die zunehmende Unabhängigkeit von lateinamerikanischen Staaten, beinhaltet das Ihrer Meinung nach eine Machtverschiebung?
I mean, in the last roughly 10 years, Latin America for the first time since the European conquests has begun to move towards some kind of independence.
In den letzten 10 Jahren bewegt sich Lateinamerika zum ersten Mal seit der europäischen Eroberung in Richtung auf eine Art Unabhängigkeit. Die Länder befreien sich. Sie waren bisher immer abhängig von europäischen oder US-Machtinteressen. Nun schließen sie sich mehr und mehr zusammen. Dort findet man auch das vielleicht beste Beispiel für Demokratie in der Welt, Bolivien. Es ist das ärmste Land in Südamerika. Die indigene Bevölkerung, lange Zeit sehr stark unterdrückt, hat dort die politische Arena betreten. Sie wählten jemanden aus ihrer Mitte. Die Politik des Präsidenten Evo Morales wird von den Bedürfnissen und Interessen der Menschen bestimmt, nicht umgekehrt. Ich kenne kein westliches Land, das sich in Sachen Demokratie mit Bolivien vergleichen ließe. Morales wies darauf hin, dass Südamerika zum ersten Mal seit vielen Jahrhunderten unabhängig von der Kontrolle westlicher Mächte ist. Aufgrund dieser Unabhängigkeitsbestrebungen entwickeln die USA weitere Militärprogramme, um das zu stoppen.
That's important, and the US didn't like it. That's why the militarization programs are underway.
Ihr Freund, Dissident und Aktivist Howard Zinn, der vor kurzem gestorben ist, schreibt in seinem berühmten Buch A People's History of the United States, Zitat, ja, wir haben in diesem Land, das von unternehmerischem Reichtum, einer Militärmacht und zwei veralteten politischen Parteien dominiert wird, eine permanente gegnerische Kultur, die die Gegenwart in Frage stellt und eine neue Zukunft einfordert. Welche Bedeutung haben diese progressiven sozialen und politischen Bewegungen?
That's very important. I mean, take say the Iraq War and compare it with the Vietnam War.
Sie sind sehr wichtig. Nehmen Sie zum Beispiel den Irakkrieg und vergleichen Sie ihn mit dem Vietnamkrieg. Im Vietnamkrieg konnte man ohne jeglichen Einschränkungen bomben. Es gab lange Zeit keinerlei gegnerische Kultur. Ich begann 1963 Reden zu halten über den Vietnamkrieg. Im Oktober 1965, also ziemlich spät im Krieg, fanden die ersten Proteste statt. Schließlich gab es genug Proteste, sodass die US-Regierung ihre Aktionen drosseln musste. Der Fall des Irak ist da anders gelagert. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass es massive Proteste gab, bevor ein Krieg überhaupt begonnen wurde. Das hat ganz gewiss die Kriegshandlungen eingeschränkt. Die USA konnten nicht das tun, was sie in Vietnam taten. Es fanden zum Beispiel keine Flächenbombardements von B-52-Bombern statt. Sicher, auch im Irak wurden viele Verbrechen von den USA begangen. Das Land ist praktisch zerstört. Aber es hätte viel schlimmer sein können. Es gab Gegenkräfte, die das verhinderten. Das zeigt sich auch auf anderen Gebieten. Zum Beispiel beim europäischen Wohlfahrtssystem. Die sozialen Absicherungen wurden den Bürgern nicht einfach von oben geschenkt. Eine gegnerische Kultur hat sich die Rechte erkämpft. Es waren soziale Bewegungen, die stärker wurden, um schließlich die notwendigen Veränderungen einfordern zu können. Übrigens, das, was mein langjähriger Freund Howard Zinn da schrieb, wurde angesehen als etwas sehr Radikales und Extremes. Doch Zinn zitierte im Prinzip Adam Smith. Adam Smith ist ein altmodischer, konservativer Traditionalist. Doch er hatte ein moralisches Gewissen. Er konnte erkennen, wie Politik betrieben wird. Heute würde seine Position als extremistisch angesehen. Ein Anzeichen für den Verfall westlicher Kultur in den letzten Jahrhunderten. Aber die Beobachtungen von Adam Smith sind korrekt. So ungefähr läuft das Weltgeschehen ab. Und eine gegnerische Kultur kann das bekämpfen und hat das auch über Jahrhunderte getan. Das ist die Art, wie Fortschritt stattfindet.
And an adversarial culture can combat it. And has over history. That's how progress is made.
Das sagt Noam Chomsky, Linguist, Globalisierungskritiker, im Gespräch mit David Gößmann und Fabian Scheidler von Kontext TV. Wer das ganze rund 40-minütige Gespräch anhören und sehen will, kann das im Internet unter www.kontext-tv.de. Diesen Link und alle anderen Links zu den Rabe-Infosendungen finden Sie auch auf unserer Homepage rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info. Vom Montag, 19. April, in der Redaktion waren Lucia Vasella, Wilma Rall und Cheyenne Mackay. Den Podcast zum Rabe Info gibt's auf rabe.ch. Und die nächste Infosendung morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.